Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Wenn ein Mensch drei völlig verschiedene Berufe lernt und ausführt, dazu nur mega umtriebig ist, tolle Geschichten erzählen kann und seine Leidenschaft lebt, dann interessiert mich das natürlich. Deshalb habe ich ihn heute eingeladen und ich freue mich schon sehr über unser Gespräch. Ich begrüße heute bei mir auf den roten Sesseln den Barista und Kaffeeröster Sebastian Wohlfahrt.
Hallo, Christi.
Sebastian, lass uns doch gleich mal am Anfang anfangen. Wo bist denn du eigentlich geboren oder aufgewachsen?
Also geboren bin ich in Wiesbaden und aufgewachsen bin ich in Rosenheim.
Das hört man jetzt gar nicht so, dass du in Wiesbaden geboren bist. Da bist du schon relativ früh geboren.
Ja, na, meine Mama ist Rosenheimerin, kommt aus einer alteingesessenen Familie und war damals in Wiesbaden bei ihrer Schwester. Und war hochschwanger und dann kam das eine zum anderen.
Das war eher Zufall.
Ja, genau.
Wovon war denn so deine Kindheit und Jugend geprägt?
Leben auf dem Land. Also ich bin ja bei Rosenheim aufgewachsen, also in der Gemeinde Stephanskirchen. Und da war das Landleben halt einfach sehr prägend. Als Kind auf dem Ladewagen bei der Maisernte gesessen und Radl fahren und im Wald rumturnen. Relativ behütetes Elternhaus gehabt, also war ganz, ganz schön. Also wir haben wahnsinnig von unternommen, unsere Eltern haben uns die ganze Welt gezeigt. Und das war eigentlich das Prägende.
Bist du dann in Stephanskirchen zur Schule gegangen?
Ich bin in Stephanskirchen in die Schule gegangen, ja. Und bin dann aufs Gymnasium gewechselt nach Rosenheim.
Und so die Freundschaften, die du von daher hast, von dieser Zeit, wo du aufgewachsen bist, gibt es da noch welche heute? Sind da noch welche von Bestand geblieben?
Freundschaften in dem Sinne eine. Aber das war eigentlich purer Zufall, weil man hat sie in der Jugend kennengelernt, also jetzt nicht in der Grundschule, aber dann später im Teenageralter. Das ist mein ältester und bester Freund. Der ist ein paar Jahre älter wie ich. Dann hat man sich beim Fortgehen kennengelernt und dann sehr lange aus den Augen verloren, um dann sich wieder zu treffen und festzustellen, dass man den gleichen Beruf gelernt hat.
Das ist ja witzig.
Ja.
Das ist ja interessant. Ja, manchmal ist das aber auch so, gell, dass man jemanden so aus den Augen verliert eine Zeit lang. Also ich habe das auch mit einer Freundin und dann trifft man sich später wieder und dann merkt man, dass es wie wenn gar kein Tag vergangen war. Gell?
Ja, es waren 20 Jahre dazwischen.
Wahnsinn.
Und wir haben uns dann wirklich ganz woanders wieder getroffen. Also wir haben uns in Rosenheimer Nachtleben irgendwann einmal, bin dann weggezogen und der Hannes ist dann in eine andere Richtung gezogen, nach München, hat man sich erst die Augen verloren und dann habe ich in einem meiner Berufe, also den letzten, bevor ich jetzt in die Kaffeebranche gewechselt bin, als Hofschmied, habe ich meine Prüfung gemacht und bin zur ersten Convention gefahren ins Allgäu. Steigt aus meinem Auto aus und zwei Autos neben mir parkt einer, der steigt auch aus und wir waren die einzigen zwei Hufschmiede, die in Flipflops, Boardshort und mit einer Sonnenbrille in die Haare da aufgelaufen sind. Alle anderen haben ausgeschaut wie ein Hufschmied, also in Arbeitskleidung und frisch vom Pferdelschlank gekommen und wir sind dahergekommen wie die Beach Boys. Und ich denke mir, das ist er ja. Und dann schaut der Hannes rüber und dann sagt er, hey, der Sivi, grüß dich. Und das war echt lustig. Und danach haben wir 15 Jahre wirklich intensiver zusammengearbeitet und waren wie die Waschweiber. Also wir haben jeden Tag telefoniert, in der Früh auf dem Weg zum Kunden, jeden Tag angerufen.
Das sagt man immer, die Frauen waren so, gell, die Männer.
Nein, nicht überhaupt also. Nicht. Also seine jetzige Frau hat kurz vor der Hochzeit gesagt, du ratschst mit dem Sebastian viel mehr wie mit mir, du kannst dich heiraten. Haben wir aber nicht.
Habt's aber nicht. Nicht, ne? Du hast ja dann erst einmal, also nach der Schulzeit, eine Ausbildung gemacht, wenn ich das richtig...
Genau, ich habe Schreiner gelernt. Das war so Familientradition. Also mein Großvater hat Schreiner gelernt, mein Vater hat eine Holzausbildung gemacht am Holztechnikum, war in der Möbelbranche, meine Mama hat in der Möbelbranche gearbeitet, die hat mit ihrer Schwester zusammen einen Antiquitätenlohn in der Rosenheim gehabt. Also ich bin quasi in der Möbelbranche aufgewachsen. Und damit lag nahe, Jugendliche auf der beruflichen Sinnsuche, dann mache ich das, was die gemacht haben. Ich gehe in die Möbelbranche und habe Schreiner gelernt.
Ist ja auch nicht immer so, oder? Manchmal macht man doch, oder machen junge Leute ja gerade das Gegenteil von dem, wo es so da liegt.
Ja, das habe ich dann, ich bin ein bisschen Spätzünder in manchen Sachen, das habe ich dann danach gemacht.
Das hast du dann danach gemacht. Was hat dir denn zunächst mal so, das eine ist ja, man ist in diesem Umfeld, wo man sich auskennt und wo eh schon die Familie verhaftet ist. Was hat dich denn so gereizt an dieser Arbeit mit Holz?
Dass man seinen eigenen Stil mit einbringen kann, dass man mit dem Kunden aktiv arbeiten kann, dass der Kunde zu einem kommt mit gewissen Vorstellungen über ein Möbel, die man dann aber selber mit seinen Erfahrungen und seine Designvorstellungen mit einbringen kann. Was mir dann aber in der Ausbildung wahnsinnig schnell ernüchtert hat, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also das kann ich machen, wenn ich ein namhafter Designer bin oder ein Schreiner, der irgendwie mindestens nationalen Ruf hat, dann kann man das machen, dann kann man seine Dinge machen und sie an Menschen verkaufen. Andersrum ist landläufig aber eher so, dass der Kunde kommt, seine Vorstellungen hat, am besten noch von einem Architekten zum Schreiner. Der Schreiner kriegt eine Zeichnung und der macht das. Das ist enorm schwierig.
Ich kenne ja auch ganz viele, die dann so in der Montage landen, gell? Also die so mal irgendwann Schreiner gelernt haben, auch aus diesen Gründen, die du jetzt gerade genannt hast, also kreatives Arbeiten mit Holz und was gestalten wollen und dann irgendwo beim Küchenaufbauen hängen bleiben, bei irgendwelchen großen Möbelhäusern oder so.
Oder so, wie wir das gemacht haben. Also ich habe in einer sehr, sehr guten Schreinerei gelernt, in der Nähe von Fong. Und wir haben schon sehr exklusive Arbeiten gemacht. Also wir haben einen Ladenausbau gemacht, aber das war dann einfach wirklich alles sehr viel in Plattenbereich. Das waren spannende Projekte. Also wir haben für große regionale Kleiderhersteller oder Klamottenhersteller haben wir die ganzen Läden ausgebaut. Das war super spannend. Wir haben echt tolle Projekte gemacht. Auch vom designerischen, architektonischen Bereich war das super gut. Aber es war halt irgendwann einmal einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich bin jemand, der, wenn er sich für was entscheidet, dann zeigt mir das einmal durch, zumindest bis man seine Prüfung hat. Hab dann meine Prüfung gemacht, hab dann Zivildienst gemacht. Und denkt, okay, jetzt musst du, damals war das ja noch Pflicht.
Ja, genau, da hat es ja noch Wehrpflicht gegeben. Ja?
Genau, da hat es die Wehrpflicht gegeben. Und dann der Zivildienst, der dann ja auch länger gedauert hat als der Wehrdienst. Und hab dann in der heilpädagogischen Tagesstätte in München, also so ein Ganztageskindergarten für Lernbehinderte und Entwicklungs- und Verhaltens... heute sagt man, nennt man das anders? Oder
Verhaltensoriginelle.
Genau, damals hieß es verhaltensgestört. Kinder habe ich in der Tagesstätte gearbeitet, super spannend gefunden. Hat mich auch unheimlich interessiert, war auch kurz davor, dass ich in die Sozialbranche wechsle. Weil ich gemerkt habe, wie gut ich mit Kindern umgehen kann. Also der Spaßfaktor war da sehr hoch.
Das ist ja dann wirklich, also tatsächlich interessant, weil ich glaube, das, was ja heute total gefragt ist, ist genau diese Kombi, gell? Handwerk und Pädagogik, also so in diversen Werkstätten, in der Arbeit mit jungen Leuten, mit Behinderten, also tatsächlich warst du ja prädestiniert gewesen dafür. Ich mag nur mal ganz kurz zurück, weil mich da interessieren, warum hast du dich für den Zivildienst entschieden und nicht für die Bundeswehr?
Weil ich Waffen total bescheuert finde. Also wenn ich an meiner Playstation hocke und zocke, dann ist es ganz lustig. Aber irgendwie beruflich umeinander zu laufen und Leute schießen, finde ich echt ziemlich dumm. Vor allem für politische Ideen. Also ich darf mir nicht hinstellen und für eine politische Idee oder für ein Land meinen Kopf hinhalten. Das sehe ich überhaupt nicht. Bin aber als Pazifist erzogen worden. Also.
Das war ja
mein
damals.
Mein Vater war Ausbilder bei der Bundeswehr. Also vor seiner Studienzeit. Der hat ja einen Wehrdienst noch verlängert und war dann wirklich Ausbilder bei der Bundeswehr. Und der hat seine Kinder eingeschärft und hat gesagt: Das geht gar nicht. Also der war 45er Baujahr, der hat den Nachkrieg miterlebt. Sein Vater war beim Militär. Die sind alle aus seinem Verwandtenkreis, das ist so eine Offiziersfamilie, die sind alle Gaga aus dem Krieg gekommen. Und er hat gesagt, du lernst nicht, wie man Leute umbringt. Fertig. Und meine Mama war sowieso ein Mega-Pazifist. Also ich habe Faschings, und ich habe mir Faschingspistolen haben dürfen. Genau.
Und diese Tätigkeit dann da mit den Kindern, das war ja damals, ich glaube, 18 Monate sogar, oder waren das, die ihr noch gehabt habt?
Ich habe 18 Monate gemacht, ja.
Das ist eine lange Zeit.
Mhm. War aber cool. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich in einer sehr lässigen Einrichtung gearbeitet habe. Also ich habe die Leiterin dieser Tageseinrichtung habe ich kennt. Und die Arbeit selber, das war jetzt nicht wahnsinnig anstrengend, aber es war unheimlich schön. Also es hat mir unheimlich viel gegeben. Also es hat schon Teile meines Lebens, meines sozialen Lebens geprägt.
Das habe ich ja damals auch öfter mal noch erlebt bei Leuten, die erstmal was ganz was anderes gelernt haben, dann in den Zivildienst gegangen sind und dann gemerkt haben, so, ah ja, da ist jetzt nochmal eine ganz andere neue Tür, die aufgeht. Denkst du so grundsätzlich, dass das nicht schon für junge Leute, sowas häufiger zu machen?
Ja, nur also ich so bin ein Befürworter eines sozialen Jahres. Ob man das jetzt wieder mit der Bundeswehr verknüpfen muss, die Frage stellt sich gar nicht für mich, aber soziales Jahr finde ich in Ordnung. Weil die Leute haben, man hat ja heutzutage nur Zeit. Also, so wie ich ein Gegner vom G8 war auf dem Gymnasium, weil ich gesagt habe, die Industrie oder die Wirtschaft braucht die jungen Leute nicht früher, sondern braucht bessere junge Leute. Deswegen war es wichtiger, dass man den Lehrplan entzerrt, dass die jungen Leute länger auf der Schule bleiben, mehr Sozialwesen mitkriegen, danach vielleicht ein soziales Jahr machen. Und natürlich auch sehen, dass es andere Werte gibt als Cash.
Ja, weil oft kommen die ja halt auch raus aus dieser, mein Gott, jetzt in der besonderen Situation nochmal anders, vorher auch schon und sind so durch, dass ich brauche jetzt erstmal Pause. Gell? Mhm. Also so gerade so die aus dem G8 waren ganz, ganz früh, wo das gar nicht mehr normal war, dass die gleich im Anschluss irgendwie in der Ausbildung oder in ein Studium gegangen sind, sondern erstmal gesagt, okay, jetzt muss ich erst einmal für mich nochmal durchschnaufen und durchatmen. Mhm. Und da kann man vielleicht einfach nochmal bestimmte Dinge besser und anders regeln. Wie war es denn dann? Also du bist dann nach diesen 18 Monaten, wo du sagst, die Arbeit hat da viel gegeben und du hast kurzzeitig überlegt, in die Richtung zu gehen. Mhm. Warum hast du es dann nicht gemacht?
Weil, aus ganz profanen Gründen, weil die Sozialberufe bei uns so grottenschlecht bezahlt werden, dass du kaum selber davon existieren kannst, geschweige denn mit deinem Partner zusammen eine Familie ernähren. Also ich war Jahre später beruflich dann in Finnland und habe da einen kennengelernt, den Janni, der mir erzählt hat, dass sein Bruder Erzieher ist und damit eine Familie ernährt. Das kannst du dir vorher schon gar nicht vorstellen. Weil damals ein Erzieher zu D-Mark-Zeiten, die haben zwischen 14 und 1600 Mark verdient.
Ich weiß nur, ich habe...
Du kannst nicht davon leben.
Ich habe Lehre gemacht damals. Ich habe in der PWA gelernt, in Raublingen, als Industriekauffrau. Und war aber vorher schon für mich klar, also ich mache jetzt die Lehre und anschließend studiere ich soziale Arbeit. Mhm. Und als ich dann meine Lehre abgeschlossen gehabt habe, habe ich noch ein halbes Jahr bis zum Studienbeginn gearbeitet drin. Und meine damalige Chefin, die sind mir gekommen und hat gesagt, überlegen Sie sich's nochmal. Sie müssen sich doch dessen bewusst sein, dass Sie nach Ihrem Studium weniger verdienen werden, als Sie hier jetzt verdienen. Das muss Ihnen doch klar sein. Überlegen Sie sich's doch nochmal. Und die war halt einfach so idealistisch und hat gesagt, na, das ist aber egal, weil das Geld ist nicht so wichtig. Später wird's dann doch wichtiger ein Stück weit. Also ich bin ganz gut letzten Endes unterm Strich damit gefahren. Und natürlich im Vergleich zu Aufwand bei einer Erzieherausbildung, Studium im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen und Studiengängen ist das schon Wahnsinn, was die Unterschiede sind. Und es gibt ja so ein, ich habe irgendwo mal gesehen, da gab es so eine Tabelle, wie viele Punkte quasi jemand, der im Kindergarten arbeitet zum Beispiel, der Gesellschaft zurückgibt und wie viele Punkte jemand, der jetzt irgendwo in einer höheren Management-Etage sitzt, wieder nimmt. Ja. Und, naja, aber da ist noch viel zu tun und da schauen wir mal, was sich da die nächsten Jahre vielleicht und hoffentlich auch noch so ein bisschen da wird. Bist du dann wieder zurück in deinen Schreinerberuf erstmal?
Nein. Also ich war ja da so ein bisschen auch auf der beruflichen Sinnsuche während des Zivildienstes und meine damalige Freundin hat ein Pferd gehabt und hat dann eines Tages zu mir gesagt, du, ich habe keine Zeit, magst du in den Stall fahren und dann schon ein bisschen das Reiten angefangen und mich für Pferde interessiert und mit Viech habe ich sowieso. Und ich habe keine Zeit, der Schmied kommt, kannst du dem helfen? Und ich habe gesagt, ja klar, finde ich cool, müssen wir mal anschauen. Bin da hingefahren, habe dem Schmied Aufhebenkäufer, also die Haxen halten vom Pferd, damit er dem schlagen kann. Und bin heimgefahren und habe mich damals an den Computer gesetzt, das Internet war noch nicht so wirklich umfangreich, und habe angefangen, mir Informationen einzuholen, rumzutelefonieren, Staatsgestüt anrufen, da wo die in Bayern die Schmiedeschule ist, etc. etc. Dann habe ich gesagt, ich werde jetzt Hofschmied. Weil das war so ganzheitlich, so rund und so komplex, dieser Beruf, mit so einer enormen Historie dahinter. Das ist einer der ältesten Berufe, die es gibt. Schmied hat man schon immer braucht. Der Schmied ist rund, das ist Arbeiten mit der Natur, in der Natur, für die Natur. Mit Kunden habe ich mich damals noch nicht so auseinandergesetzt. Und dann bin ich wirklich monatelang, habe immer versucht, im Stall zu sein, wenn auch andere Schmiede kamen, habe mir deren Arbeit angeschaut, den Werdegang, den beruflichen, was haben die gemacht, um Schmied zu werden. Und habe dann für mich entschieden, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, wenn ich einer bin, dann ziehe ich das komplett durch und dann mache ich das aber von klein auf. Und damals war Voraussetzung für die Hufschmiedeausbildung, ist ja keine richtige Ausbildung, sondern es nennt sich Erwachsenenfortbildung, war eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Metallberuf.
Sowas wie Metallbauer oder was?
Genau, Metallbauer, und da galten aber alle Metallberufe als Basis. Und dann habe ich natürlich Hufschmiede gesehen, die kamen irgendwie aus dem Kfz-Bereich, die haben nicht gewusst, wie Raumboss funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lerne ich vorher Kunstschmied.
Vorher Kunstschmied.
Ja, genau, damit ich das dann auch richtig machen kann. Weil man kann ein Pferd auf dem Amboss vernageln. Also du musst schon auf dem Amboss das Produkt Hufbeschlag richtig formen, zurichten, damit es dann als Schuh am Huf auch perfekt funktioniert. Also es sind diese wichtigen Komponenten, die sehr viele außer Acht lassen, die nageln dann irgendwas drunter und dann läuft der Gaul. Was von Vorteil für den Schmied ist, weil Pferde haben keine Schmerzlaute, also kann einer das Pferd einer danach nur durch starkes Lahmen zeigen, das ist irgendwie falsch gelaufen. Aber das ist, das sind so Kleinigkeiten, wenn du dir einen Schuh kaufst, der eine halbe Nummer zu klein ist, dann passt er, dann kann man den auch mal vielleicht für eine Abendveranstaltung anziehen. Aber im Dauerbetrieb wird das einfach über Wochen, Monate, Jahre schlimme Folgen haben. Und damit ich halt das richtig mache, wollte ich vorher Schmied lernen. Und dann habe ich vorher Kunstschmied gelernt. In einer wahnsinnig coolen Schmieden.
Bei uns in der Gegend?
In Ampfing.
In Ampfing.
In einer 350-jährigen Schmieden, das war ziemlich cool. So ein kleiner Familienbetrieb. Das war dann auch ein großes Aha-Erlebnis, weil es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt, dass man einen Betrieb erfolgreich führen kann, ohne ständig an Wachstum zu denken. Das war wirklich eines dieser großen, für mich, ich sage jetzt immer, wirtschaftlichen Faktoren, die ich gelernt habe. Man muss nicht dauernd wachsen. Wachstum zerstört uns.
Und das hast du als junger Mensch da schon, wie alt warst du denn? Also Anfang 20?
Anfang 20, ja. Das habe ich im Nachhinein erst kapiert.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es schon wahnsinnig beeindruckend gefunden. Weil ich immer gesagt habe, Mensch, wir könnten doch mehr Arbeit annehmen, weil dann können wir noch einen Einstein und dann können wir das Projekt machen und dann müssen wir das nicht ablehnen und dann haben wir einen Haufen Cash und dann sagt er, brauche ich nicht. Er hat immer gesagt, brauche ich nicht. Wir haben immer Arbeiten gemacht, die Arbeiten wurden angenommen, geplant, abgeschlossen, dann kam die nächste Arbeit. Es wurden nie drei Baustellen gleichzeitig gemacht. Und wenn wir mit der einen Baustelle drei Tage früher fertig waren, wenn wir fleißig waren, dann sind wir daheim geblieben drei Tage. Dann hat er gesagt, geht's bauen. Wir fangen am Montag wieder an. Zahlt ist ja alles. Warum soll ich jetzt in den drei Tagen in der Werkstatt stehen und schraubt sein, nur damit der beschäftigt ist? Der freut sich doch viel mehr, wenn er am Bagger wäre, flackt. Und dann hat er mir erzählt, weil du in Ampfing hat es die eine oder andere Schlosserei gegeben, die sind innerhalb von 10 Jahren plötzlich auf 25 Mitarbeiter gehabt, dann ist der andere ist nur noch da gestanden, nur noch Kunden akquiriert und Aufträge, und dann hat es alle zerrissen. Sagt die haben alle ständig irgendwelche Probleme. Ich habe keine Probleme. Ich kaufe mir alle 5 Jahre gebrauchtes Auto und warum muss ich erst mit einem Porsche fahren? Fertig.
Wie toll.
Das habe ich mega beeindruckend gefunden.
Sehr gesund, gell?
Super gesund, ja.
Hast du dann auch in der Zeit, ja wahrscheinlich, oder hast du dann da dort gewohnt oder bist du hin
und her gefahren? Nein, ich habe bei meiner damaligen Freundin in Haag gewohnt und bin mit meinem VW-Bus ständig hin und her gefahren.
Das war nicht so weit.
Ja. Das ist zu dem Zeitpunkt noch gegangen, da hat der Liter Diesel 90 Pfennig gekostet. Da war das noch ganz gut, ja.
Und dann so nach Abschluss der Lehre, wie lange dauert denn so ein Kunstschmied
aus? Nee, ich habe Lehrzeitverkürzung gehabt, weil ich habe ja Examenprüf gehabt als Schreiner. Und die hätte nochmal erst 3,5 Jahre gedauert, die Lehre. Und da war 2,5 Jahre. Habe dann meine Prüfung gemacht. War schon angemeldet auf eine Hufbeschlagsschule oder ich habe mich auf mehreren Hufbeschlagsschulen angemeldet. Die Wartezeit damals war sehr lang, weil begrenzte Plätze und relativ wenig Hufschmiedeschulen in Deutschland. Ich bin in der Zeit reingekommen, in die Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo Hufschmiede sehr rar waren, weil die Pferde, ich sage immer Industrie, aber das Horse-Business gerade total durch die Decke gegangen ist. Viele Leute haben sich Pferd gekauft, der Euro war kurz vorm Kommen, die Leute haben noch Schwarzgeld irgendwo in Pferden eingesteckt. Schmiede waren gesucht und deswegen war die Wartezeit damals die durchschnittliche auf der Hufbeschlagsschule 2,5 Jahre. Gott sei Dank bin ich ein bisschen früher dran gekommen, habe aber zwischenzeitlich dann doch noch fast 2 Jahre in einer anderen Schmiede gearbeitet, in Markt Schwaben, die ähnlich cool war, also total alte Schmieden, wahnsinnig guter Kunstschmied als Chef, ein junger Typ, kaum älter wie ich. Und wir haben Rennwägen restauriert.
Was?
Vorkriegsrennwägen. Wir haben Oldtimer restauriert. Aber jetzt nicht so VW Käfer oder irgend sowas, sondern nur Autos restauriert, die vor den 50er Jahren gebaut worden sind. Alte Rennautos. Alte Bugatti, Ferrari, also damals ein Alfa, Lotus-Kisten. Da sind die Oldtimer-Besitzer zu uns gekommen. Wir hatten einen überregionalen Ruf, einen sehr guten Ruf, die sind gekommen und haben gesagt, ja, ich habe einen Bugatti gekauft, einen alten, und der gehört neu aufgebaut. Und wir waren auch einer der Vorreiter. Wir haben Autos auf Patina restauriert. Also wir haben die Autos komplett zerlegt, komplett neu aufgebaut, Teile ausgetauscht, renoviert oder restauriert mit alten Techniken, so wie das damals auch in die 30er, 20er, 30er, 40er und 50er Jahre gemacht worden ist. Also nicht mit Roboter oder sonst irgendwas oder modernen Schweißtechniken, sondern alles von Hand. Alle heute von Hand gehämmert, von Hand gezogen, von Hand gerollt, Holzrahmen wieder neu aufgebaut. Da war meine Expertise erscheinen natürlich dann, meine Skills waren gut.
Das ist jetzt nicht das Erste, woran ihr jetzt denkt, wenn hier jemand arbeitet in der Schmiede.
Ja, genau. Ja, aber früher hat man, wenn man ein Auto gehabt hat in den 30er Jahren, ist man zum Karosseriebauer gegangen und der war Karosseriebauer, auch kein Schmied. Ich habe mal eine Vorderachse geschmiert für einen Bugatti Typ 35. War mega spannend. Aber Bugatti hat ja selber damals im Elsass auch geschmiedet.
Und du bist trotzdem da nicht hängen geblieben.
Wo das so, das war schwierig. Das war sehr verlockend. Das hat meine Liebe zu alten Autos auch deutlich verstärkt. Das war schon sehr, sehr spannend. Also es war wirklich richtig cool. Aber ich habe das Ding mit dem Hufschmied nicht aus den Augen verloren. Aber auch dieser Arbeitgeber, der Chef, hat mir wahnsinnig viel von seinem Horizont mitgegeben. Das ist, wie betrachtet man Arbeit? Also dieses Erdige, also Schmied ist ein sehr erdiger Beruf, dass man das geschmiedete Werkstück zum Abkühlen, haben wir in meiner Lehre, ist der Amboss auf dem Holzstock gestanden und der Boden in den alten Schmieden war gestampfter Lehm. Und das Werkstück wurde nach getaner Arbeit auf den Boden gelegt zum Abkühlen, damit es die Energie von der Erde wieder kriegt.
Wie schön.
Wir haben ja nicht fertige Elemente irgendwo im Katalog gekauft, zusammengeschweißt und das war ein geschmiedetes Fenstergitter, sondern wir haben es geschmiedet. Und wenn es der Kunde nicht bezahlen wollte, dann hat mein Chef woanders hingeschickt. Er hat gesagt, ja, dann mache ich es halt nicht.
Und ja, ist auch sowas von so Berufsehre, gell? So
echt. Ein Stück weit, ja. Das war einfach echt. Und das sind alles Dinge, die ich in meinen späteren Tätigkeiten verwenden konnte. Also auch die Einstellungen. Das ist beim Kaffee nichts anderes. Also wir haben Kollegen in der Kaffeebranche, die machen Kaffee braun und verkaufen den dann. Der schmeckt dann nicht schlecht. Und dann gibt es Kollegen, die rösten Kaffee. Das ist aber ein ganzheitliches Ding. Das ist nicht nur Kaffee beim Broker in Hamburg kaufen, den oben in der Röstmaschine reinschütten und bei der richtigen Temperatur rausholen und dann ist es Espresso. Sondern das ist, sich mit der Botanik beschäftigen. Wie wird er in Peru angebaut? Warum wird er in Peru anders angebaut als in El Salvador oder in Brasilien oder in Ägypten? Also Afrika allgemein. Was steckt hinter der Ideologie des Kaffeebauern? Mit dem kommunizieren. Wie stellst du dir das vor? Was erwartest du dir von mir als Röster?
Ja, und auch was flierst denn damit rein, gell? Also auch an Energie und an Umgebung. Ja. Genau. Und das ist total schön. Ich habe heuer im Frühjahr habe ich so einen Brotbackkurs gemacht. Mhm. Und die, bei der ich den gemacht habe, die hat auch gesagt, also wenn ihr daheim, dann geht draußen ums Haus rum mit euren Händen, nehmt das auf, was draußen umeinander fliegt bei euch an Pflanzen, an Feinstofflichen, was in der Luft ist, weil das macht euer Brot aus letzten Endes dann am Ende, gell? Was da rein gab. So habe ich das noch nie gesehen in dem Zusammenhang. Aber das ist auch was genau da mit rein spielt, ja. Also das, wo man ist.
Funktioniert bei Kaffee. Das ist, wenn wir mit Kunden arbeiten, der Kunde sagt, ich habe da gar keine Ahnung, was schmecke ich da raus. Dann sage ich, nimm den ersten Schluck Kaffee in den Mund und mach die Augen zu und denk an eine Farbe. Und der trinkt afrikanischen Kaffee und denkt im Regelfall an Erdtöne. Mhm. Das ist das, was der Kaffee im Mund ihm dann transportiert. Der muss noch nicht einmal wissen, dass der Kaffee aus Kenia kommt. Aber er denkt an eine Farbe und dann denkt er an roten Bohnen und Affenbrotbaum und an Maasai oder was weiß ich. Untergehende Sonne, so ein Safari-Kitsch, aber das hat er im Kopf. Und wenn er einen peruanischen Kaffee im Mund hat, dann denkt er an Wasserfälle und Grün und Dschungel und in Brasilien denkt er an endlose Weiten. Das ist total abgefahren. Und so kannst du wirklich mit Leuten auch diese Sensorik nahe bringen, indem du ganz einfache Parameter ausschwärzt. Und beim Schmieden das Gleiche. Also ich habe danach als Hufschmied wahnsinnig viele orthopädische Geschichten gemacht, mit Pferden gearbeitet, die schlecht stehen haben können, die krank waren, wo ich der Letzte war, der helfen können, weil die Kollegen vorher vielleicht nicht so in die Tiefe gedacht haben. Oder Besitzer oder Tierärzte oder alle, die drumherum gearbeitet haben. Und ich habe das Pferd immer ganzheitlich betrachtet. Und ich habe gesagt, ich nagel nicht Eisen auf den Huf drauf, sondern ich versuche, das Gesamtbild Pferd zu verbessern. Sein Gang, seine Bewegung, ihm Schmerzen zu nehmen, ihm Komfort zu verschaffen. Ich habe wahnsinnig viel mit modernen Hufschutztechniken gearbeitet. Kleben, Kunststoff, versucht auf Stahl und Aluminium zu verzichten, weil ich mir der Nachteile dieser Materialien stark bewusst war. Und habe früh in moderne Richtungen gearbeitet. Also ich habe am Schluss nur noch Kunststoff gemacht. Das ist wie Turnschuhe für Pferd. Kann man nageln, kleben, anschnallen. Und hatte da auch sehr viel Erfolg drin. Und bin aber immer mit diesem Denken hingegangen, ich schlage ein Pferd und nicht den Besitzer oder den Geldbeutel des Besitzers.
Mhm. Du hast ja dann deinen eigenen Betrieb gegründet,
genau,
oder?
Genau, ja.
Und was meinst du mit das Pferd? Also quasi das Pferd ist dein Kunde und nicht der Mensch.
Könnten Pferde telefonieren, dann würden sie nicht den billigsten Schmied rufen, sondern den teuersten. Weil der teuerste ist sich darüber bewusst, dass er der Beste ist.
Mhm. Das ist ja auch ganz viel. Naja, du sagst ja, du hast das Ganze ganzheitlich gesehen. Das eine ist ja quasi die Arbeit, die man macht und die Ganzheitlichkeit, die man sieht. Aber dann kommt ja auch da noch was dazu, nämlich diese Kommunikation mit dem Tier. Mhm. Die ist ja auch nicht ganz ohne.
Nein, die reden aber mit dir den ganzen Tag. Du musst nur zuhören. Und die meisten Kollegen oder allgemein Leute aus der Pferdebranche hören überhaupt nicht hin. Die hören auf das, was der Kunde erwartet. Der Kunde kommt zum Trainer, sagt, mein Pferd macht dies und jenes nicht. Der Trainer geht ab, fragt sich aufs Pferd und schraubt den Gaul so lang durch die Halle, bis der Gaul das macht. Pferde wollen uns gefallen, genauso wie ein Hund. Die wollen uns gefallen den ganzen Tag. Das sind wie kleine Kinder. Die gehen ununterbrochen an diese Grenze, wo du sagst, okay, das ist jetzt bis hierher nicht weiter, das ist jetzt mein Bereich. Aber das ist genau das wollen die haben. Und das kannst du ihnen auch vermitteln, auch als Schmied. Also wir kaufen uns Schuhe. Wir kaufen uns hauptsächlich Schuhe aus dem designerischen Aspekt. Wenn wir mit den Dingen 24-7 rumlaufen müssen, dann darf sich das keiner kaufen. Dann würde jeder zu einem Schuster gehen und sagen, mach mir einen Schuh, der meinem Fuß entspricht. Wenn er dann noch gut ausschaut, geile Hausnummer. Und das ist die Aufgabe von einem Schmied.
Aber das heißt ja auch, dass du in Konfliktsituationen kommst, oder? Wenn du deinen Beruf so siehst, wie du jetzt das beschreibst.
Mit Kunden, ja.
Mit Kunden, ja. Also mit denen, die letzten Endes zahlen.
Ja, genau. Ich habe dann über die Jahre als eine Kundenallergie entwickelt. Also ich habe natürlich tolle Kunden gehabt, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe, die gesagt haben, hey, ich brauch dich, weil ich weiß, du bist einer der wenigen, die das jetzt noch hinkriegen. Lass uns zusammenarbeiten, dass es wieder was wird. Eine dieser Kunden ist eine meiner besten Freundinnen, eine Tierärztin. Die war von Anfang an dabei. Die war auch eine der letzten Kundinnen. Die hat aber nie gesagt, was kostet es, sondern immer gesagt, kriegen wir das hin. Mit solchen Kunden macht Arbeit natürlich Spaß. Du brauchst, wie in jeder anderen Branche, auch diese Butterbrotkunden, wo du hinfährst, der sagt, bitte mach das, du sagst, es kostet es, und dann machst du das drauf und versuchst, den Kompromiss zu finden zwischen das Beste liefern, was du kannst, und es aber, du musst ja Geld damit verdienen. Du musst ja der Miete zahlen, du musst ja was zum Essen auf den Tisch bringen. Du kannst jetzt nicht nur von diesen Zuckerkunden leben, aber eigentlich sollte es genau so sein, dass man nur von diesen Zuckerkunden lebt. Und wenn wir das Rad umdrehen, dann bräuchten wir diese Butter- und Brotkunden gar nicht. Weil, das haben wir wieder jetzt beim ganz anderen Thema, aber das kannst du auf jeder dieser Bereiche bringen, ob Schreiner, Kunstschmied, Hufschmied, Kaffeeröster. Würden wir in einer Gesellschaft uns bewegen, die alles fair honoriert, dann könnte jeder von dem idealen Beruf, den er ausübt, leben. Dann braucht er keine Butter-Brot-Pferd beschlagen. Dann braucht er kein Butter-Brot-Kaffeerösten für den Mainstream. Dann würde nämlich keiner erwarten, dass es Kaffee gibt, der 12 Euro das Kilo kostet und eigentlich totaler Schrott ist. Sondern da würde jeder sagen, okay, Kaffee kostet einfach 30 Euro das Kilo. Plopp. Ich muss aber nicht den ganzen Tag an Feuertomaten gehen und mir die Plörre rauslassen, die langfristig auch dem Körper nicht gut tut. Sondern jeder darf am Tag nur noch 2 Kaffee trinken. Und die waren aber mit einem Bewusstsein, ja, der tut mir gut.
Das klingt sehr gut.
Ja.
Aber da sind wir halt gesamtgesellschaftlich gerade im Moment an einem ganz anderen Punkt, gell?
Da sind wir wieder eingangs, warum bin ich nicht in die Sozialbranche gewechselt? Weil es gerade eine schlechte Zeit wird. Würden wir das honorieren, dann würde es auch mehr Männer in Kindertagesstätten geben oder als Erzieher oder als Pfleger oder sonst irgendwas. Meine Kinder, die waren in der Elterninitiativ-Kindergarten, wo man als Elternteil mitarbeiten muss. Und wenn Väter ihren Dienstag gemacht haben in diesen Kindergärten, dann hat man gesehen, wie die Kids, an denen Männer dort hängen, weil sie sonst wirklich immer nur als Role Model den ganzen Tag im Kindergarten Frauen haben. Und die Männer machen halt was anderes. Die machen sie nicht besser, Gott bewahre, aber die machen sie halt einfach irgendwas anders. Die sprühen anders mit den Kindern, die leben auch was anderes vor. Die sagen denen die Kinder, ja, Väter sind nicht nur die, die den ganzen Tag irgendwie ackern und machen und dorn und nie daheim sind und abends dann grantig sind, sondern das ist alles viel runder. Und wenn die Jobs alle gerecht, fair bezahlt werden würden, dann könnten wir auch viel mehr zu Hause sein.
Ja, dann geht es los mit, müssen wir mal schauen, dass man Wohnen so bezahlbar macht, dass man tatsächlich nicht über die Hälfte vom Gehalt, das eh schon nicht wahnsinnig viel ist, für Wohnraum ausgeben muss. Also das ist eine schöne Idee einer schönen Zukunft. Und ich glaube auch, dass also viele junge Menschen da schon auch mitwirken, dass man das, dass man zumindest stückweise in so eine Richtung.
Meinst du?
Vielleicht geht ja doch. Glaube ich schon. Ich bin immer so eine gnadenlose Optimistin. Also
die jungen Leute, die gerade nachkommen, das habe ich in der Kaffeebar miterlebt, das ist, glaube ich, die spießigste Generation seit unserer Urgroßeltern. Die sind überversichert, die haben alle die gleichen Klamotten und die individualisieren sich dadurch durch die Ausstattung von ihrem VW Caddy. Die Dingen alle nur super safe.
Ich kenne auch die anderen zum Glück.
Ja, aber das ist leider nicht die Mehrheit. Und mit den Mieten muss ich ganz kurz so ein bisschen einhaken. Die Mieten sind jetzt hoch. Wir haben in Europa mit den niedrigsten Mieten. Wir verdienen alle viel zu wenig. Als ich mein Kunstschmied-Gesellen gemacht habe, das war noch zu D-Mark-Zeiten, kurz bevor der Euro kam, habe ich auch ausgelernt. Ja, ich habe zwei Berufe gelernt gehabt. Hat mein Chef mir 1890 Mark netto gezahlt. Das war Gesellenlohn. Mit 1890 Mark habe ich einen VW-Bus gehabt. Ich habe eine Wohnung gehabt für 950 Mark. Ich bin zum Essen gegangen, ich bin da gefahren, ich habe mein Mountainbike kaufen können. Ich bin zum Surfen gefahren. Man hat sich den Urlaub angespart, es war alles rund und es ist am Ende vom Monat immer noch ein bisschen ein Cash-Überblieben. Heutzutag kostet eine Wohnung 950 Euro, in der Größe, wie ich es damals gehabt habe. Einen VW-Bus kann ich mir nicht leisten, weil der kostet 65.000 Euro. In Urlaub fahren muss ich ein halbes Jahr darauf hinsparen. Und wenn du heute schaust, was ein Kunstschmiedegeselle im ersten Gesellenjahr verdienen würde, der kriegt keine 1850 Euro netto. Kriegt 1400. Und diese Diskrepanz ist das große Problem. Ein Golf hat zu D-Mark-Zeiten 35.000 Mark gekostet, jetzt kostet er 35.000 Euro. Ja, er hat mehr Features drin, Features, die kein Mensch braucht. Aber das ist alles 1:1 gestiegen. Die Mieten sind 1:1 gestiegen, die Lebenshaltungskosten sind 1:1 gestiegen, aber die Löhne nicht. Also ein langjähriger Freund meiner Eltern, der Chef war von einem sehr, sehr großen Konzern aus Europa, der zu mir gesagt hat, die Diskrepanz sind die nicht gestiegenen Löhne. Wow, wir brauchen Gewerkschaften, die ständig darum kämpfen, damit die Leute 1,5% mehr kriegen. Gleichzeitig haben wir eine Inflationsrate von 3,3 oder 3,5%. Warum steigen die Löhne nicht automatisch zu der Inflation?
Gute Frage. Gehen wir mal weiter an die Gewerkschaftler. Ich weiß, dass uns welche zuhören.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die Honoration, das haben wir wieder dabei vorhin, die Honoration und die Wertschätzung ist nicht vorhanden. Ich habe als Barista gearbeitet, 40 Stunden in der Woche. Ich konnte nur davon existieren, wegen dem Trinkgeld.
Das ist eigentlich schon Wahnsinn.
Trinkgeld, oder? Ist aber kein Lohn, ist so Zucker.
Ja. Aber das ist ja auch was uns jetzt so klar geworden ist, also nach dieser ersten Lockdown-Phase, wo viele auch die Gastronomie verlassen haben und wo man jetzt auch merkt, ich meine jetzt...
Die Gastronomie spart gar nicht auf, nicht nur wegen dritter Welle, vierter Welle, sondern die Gastro sperrt nicht auf, weil sie keine Mitarbeiter mehr haben.
Genau, keine Leute.
Weil die Low-Budget-Mitarbeiter alle gegangen sind. Und weil die jetzt vielleicht wieder kämen, darauf warten, dass die 12-Euro-Grenze kommt, der Mindestlohn.
Du hast ja dann in deiner Selbstständigkeit als Hufschmied, irgendwann gab es ja diesen Zeitpunkt, wo es dir mal nicht mehr so gut gegangen ist. Ich glaube, so 2013 war das dann, was
genau,
ist
denn
da passiert?
Ja, da kann man wieder diese Kundenallergie aufgreifen. Ich konnte mich nicht mehr verwirklichen. Und mir ist es persönlich und gesundheitlich nicht gut gegangen. Ich habe abgebaut, das war so ein schleichender Prozess. Ich habe keine Lust mehr gehabt, zur Kundschaft zu fahren, weil ich gemerkt habe, dass diese Arbeit eben nicht geschätzt wird, ob das jetzt einfach nur durch ein Schulterklopfen oder auch auf dem Konto ist. Ich habe auch als Vorreiter in dieser orthopädischen Kunststoffrichtung unheimlich viel Energie investiert. Dann fährst du hinaus, gibst Workshops, gibst Kurse, erklärst deine jungen Kollegen, wie sie das zu verarbeiten haben. Dann fahren die heim und machen das zum Selbstkostenpreis drauf, weil sie meinen, der Kunde wird es sonst nicht bezahlen. Und das macht dich wahnsinnig. Und natürlich gehörst du dann nach einer bestimmten Zeit und vielen, vielen Workshops und vielen, vielen tausend Euro, die du in deine Fortbildung gesteckt hast, zur finanziellen Oberklasse an Schmieden in Oberbayern, wo wir uns natürlich auch in der finanziellen Preisrange oben angesiedelt haben. Also damals wo ich aufgehört habe, hat bei mir ein Rundumbeschlag mit Stahl 165 Euro gekostet plus Anfahrt. Das war das, was mir mein Steuerberater kalkuliert hat. Nicht was, es war keine Fantasierechnung, sondern mein Steuerberater hat gesagt, verlangst du drunter, zahlst drauf. Ich habe aber Kollegen, die haben das zu dem Zeitpunkt für 85 Euro gemacht oder für 90, weil die nicht rechnen konnten. Die haben gesagt, okay, ich habe mir für 3.000 Euro einen alten Kastenwagen gekauft, ich wohne nur bei der Mama, die Hälfte von meiner Arbeit mache ich schwarz, dann geht das. Und die machen halt nicht nur sich selber, sondern auch allen anderen einen Preis kaputt. Und dann muss du mit deiner Kundschaft diskutieren, warum du 165 kostet.
Und irgendwann wird man miert, gell?
Und das über Jahre und das macht einfach, und dann hast du keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich reduziere jetzt einmal die Stunden in meiner Selbstständigkeit, weil das färbt natürlich dieses Ganze, das zehrt so, das laugt und so aus. Das färbt auch zu Hause auf der Family ab. Also die Kommunikation zu meiner damaligen Freundin ist schwierig geworden. Die Kommunikation zu den Kindern ist schwierig geworden. Man ist ständig am Anschlag, weil man muss ja Geld einbringen, da musst du von irgendwas leben, du musst die Dinge bezahlen. Gleichzeitig hast du auch keinen Bock mehr zur Kundschaft zu fahren, weil dir diese, du weißt ganz genau, in der Früh um 9 Uhr hast du einen Termin bei Meierhofer und der fängt ja wieder das Diskutieren an. Warum lässt das denn nicht? Warum muss das schon wieder sein? Der erwartet ja von dir, dass du das Beste machst und das Tollste für sein Pferd. Und das kostet halt einmal.
Und du hast erstmal reduziert?
Genau, ich habe reduziert um 10 Stunden in der Woche. Ist ja beim Selbstständigen, fällt das gar nicht so viel auf, weil vorher 70 Stunden in der Woche gearbeitet und 10 Stunden sind wir bei 60. War so ein Mehrwert, den ich plötzlich gehabt habe bei der Family daheim. Und dann, wo die eine Tür beginnt, sich zu schließen, geht meistens eine neue auf. Das ist immer so, man muss sie nur sehen oder auch durchgehen. Hat eine gute Freundin von mir, die ich auch schon länger kennt habe, weil ich damals schon gern mit Kaffee auseinandergesetzt. Ich habe damals schon gern guten Kaffee getrunken. Ich habe in meinem Schmiedeanhänger meine eigene Kaffeebar drin gehabt. Also so, Kunden sind bei mir gestanden, haben schon meinen Kaffee getrunken, nicht den aus dem Reitstall, weil der halt ziemlich besser war. Mit der habe ich geratscht und erkläre diese ganze Phase und das ganze Dilemma, in dem ich mich befunden habe. Dann sagt sie, ja du, ich brauche bei mir in der Kaffeebar, in der Rösterei mir so einen Barista. Hast nicht Bock, du hast nochmal 20 Stunden runternehmen und arbeitest bei mir halbtags als Barista. Du kannst Kaffee kochen, kannst ein bisschen in dieses Kaffeekosmos reinschnuppern. Ich habe jemanden, auf den ich mich verlassen kann, weil ich weiß, als Selbstständiger, du kannst arbeiten. Ich zeige dir das, wie das funktioniert an der Espressomaschine, Milchschäumen, die ganzen drumherum. Und Gastro habe ich schon immer gern gearbeitet. Meine ganzen Ausbildungen habe ich nebenbei immer in der Gastro gearbeitet. Und die Gastro ist ja wie die Mafia. Also wenn du einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Und dann habe ich gesagt, okay, warum nicht? Meine damalige Freundin hat das unterstützt. Die hat gesagt, klar, wenn du einen Kopf reinmachen kannst, mach. Und dann habe ich da angefangen.
Und wie lange hast du das dann?
Ich habe das im Schichtwechsel gemacht. Also ich habe Nachmittagsschicht in der Kaffeebar gearbeitet, dafür am nächsten Tag dann am Vormittag wieder in der Kaffeebar und habe dann dafür am Nachmittag Pferdl geschlagen, am nächsten Tag halt am Vormittag Pferdl geschlagen und dann wieder in der Kaffeebar. Und habe das ein Jahr lang gemacht. Und es ist mir immer besser gegangen damit. Ich habe gleichzeitig dann angefangen mit einem Pferdekunden, der Coach ist. Bin dann zu dem hingegangen und habe gesagt, hey, du kannst mich nicht ein bisschen coachen. So, früher hat mein Therapeut dazu gesagt, hey, das ist ein Coach. Mir so ein bisschen anzuleiten, therapeutisch. Ich möchte das alles bewältigen. Ich muss damit umgehen können, weil sonst frisst mir das auf. Bin jemand, der sehr emotional ist. Meine jetzige Freundin sagt immer, ich bin ein Fühli. Den Begriff bist du dem selbst nicht kennt. Aber ich bin ein Fühli. Und der war ziemlich cool. Also bin jetzt nicht auf der Couch gelegen und er hat in so einer Glatten mitgeschrieben, sondern wir sind Skitouren gegangen, sind zum Klettern gegangen, sind am Berg gegangen, sind Radlfahren gegangen. Und der hat die ganze Zeit immer nur mit mir geredet. Und das ist mir überhaupt nicht vorgekommen wie eine Therapie, sondern der hat halt mir Fragen gestellt, ich habe ihm irgendeine Geschichte erzählt und dann hat er mir Anleitungen gegeben, wie ich Dinge verändern könnte. Und nach dem Jahr habe ich dann gesagt, so, ich steige jetzt aus. Alle haben sich an den Kopf gelangt, die haben alle gesagt, spinnst du, da kannst du mit dem Pferdelbeschlag nicht aufhören, da kann man so viel Geld verdienen. Dann sage ich, mir ist so der Cash vollkommen egal. Was hilft mir das, wenn es mir in Windeln brackt und da hilft mir der Cash doch nichts. Da hilft der altes Auto nichts, das in der Garage steht und die Schweizer Uhr am Handgelenk und der Urlaub auf den Malediven 4 Wochen, das bringt doch alles nichts. Wenn ich mich untertags nicht leiden kann. Da ist aber zwischenzeitlich dann doch auch die Beziehung trotz der vielen Unterstützung zerbrochen. Da ist einfach davor schon viel zu viel kaputt gegangen durch mein Verhalten, durch dieser Weg zum Ausstieg. Also man wird das sicherlich heutzutage als Burnout diagnostizieren, aber ich sehe das mittlerweile als einfach nur, das ist eine, ich habe mich einfach nur verändert.
Es war Überlastungsphase.
Genau.
Und du hast dich verändert. War es dann auch für dich selber, also auch wenn alle anderen sagen, jetzt irgendwie bist du eigentlich blöd, wenn du das so machst, eher eine Befreiung oder schon was, wo du gemerkt hast, du brauchst sehr viel Mut da auch durchzugehen und das zu machen?
Ja, ob das jetzt mutig war, weiß ich nicht, man könnte es so bezeichnen, aber Mut ist ja, was man hat, wenn man sagt, ich bin jetzt mutig, ich mache das jetzt.
Ich bin
ein sturer Hund, weil wenn ich mich für was entscheide, dann ziehe ich das durch und meistens auf Biegen und Brechen mit all seinen Vor- und Nachteilen. Das ist jetzt nicht immer mutig.
Ist es, dann formuliere ich es jetzt nochmal anders. Ist es so, dass du, hast du es als Versagen empfunden?
Ich habe mich dabei erwischt, dass ich manchmal schon sehr stark an mir gezweifelt habe, dass ich das verkackt habe. Und ja, es waren natürlich Versagensängste dabei. Auch Versagensängste in dieser neuen Berufung zu versagen. Weil ich bin jemand, wenn ich was mache, dann möchte ich immer der Beste sein. Ich wollte der beste Hufschmied in der Gegend sein. Ich wollte der beste Kunstschmied in der Gegend sein. Ich wollte der beste Barista in der Gegend sein. Ich will jetzt der beste Kaffeeröster in der Gegend werden. Das ist schon immer so ein Trieb, was auch selbstzerstörerisch sein kann. Mittlerweile habe ich es aber im Griff.
Das heißt, du bist dann, also hast endgültig deine Selbstständigkeit irgendwie als Hufschmied hinter dir gelassen und dann war klar, Kaffee ist die nächste Station in deinem Leben.
Genau. Und dann habe ich aber wieder gesagt, ich mache das jetzt genauso wie beim Hufschmied. Ich fange von klar auf an. Habe dann eben als Barista an der Bar angefangen, habe begonnen, Schulungen zu machen, Workshops, habe versucht, in die beste Kaffeeschule zu gehen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Habe dann auch eine der besten Kaffeeschulen gefunden und habe dann da meine Ausbildung begonnen und habe zeitgleich meinen jetzigen Firmenpartner kennengelernt.
Und wo hast du den kennengelernt?
In der Kaffeebar.
In der Kaffeebar.
Ja, ich bin dann von meiner ersten Kaffeetätigkeit in Wasserburg weggewechselt, wollte dann nach Rosenheim, weil mir das Pendeln war mir dann zu anstrengend. Und habe geschaut, ob ich in Rosenheim in eine Kaffeebar reinkomme und habe die Kaffeebars nicht danach ausgesucht, welcher Kaffee dort ausgeschenkt wird oder wie cool die Bars ausschauen, sondern welche Leute drin arbeiten. Und die letzte Kaffeebar, die ich gefunden habe, bin ich neu. Das war eine, wo man es nicht vermutet hätte, wer da drin steht. Und dann ist da der Hannes drin gestanden und dann haben wir über Kaffee geredet. Und dann habe ich gewusst, okay, der tickt in die gleiche oder in zumindest eine ähnliche Richtung wie ich. Da mag ich anfangen, mit dem mag ich zusammenarbeiten.
Und dann habt ihr erst in dieser Bar miteinander gearbeitet und genau. Wie ist dann diese
dann
Idee entstanden?
Dann haben wir zwei Jahre in dieser Bar miteinander gearbeitet. Wir haben da versucht, die Bar nach vorne zu pushen, was aber am Besitzer gescheitert ist, weil der wollte gar keine Veränderungen. Der hat immer gesagt, macht's, aber er wollte in Wirklichkeit keine Veränderungen. Dann haben wir uns da rausgenommen. Ich bin dann in eine andere Kaffeebar gewechselt am Ludwigsplatz. Die waren gerade in der Startphase. Ich hatte das Glück, dass ich sehr, sehr lässige, sehr offene Arbeitgeber gehabt haben, die mir die Möglichkeit gegeben haben, der Bar auch einen gewissen Stempel aufzudrücken. Und der Hannes ist dann in den Maschinenvertrieb gegangen, also Kaffeemaschinen, hat gleichzeitig weitere Kurse gemacht, hat seinen international zertifizierten Trainer gemacht in New York und in London Kurse gemacht und überall. In Italien Kaffeekurse und hat eine Kaffeeschule aufgezogen, hat die dann auch geleitet. Ich war 4 Jahre in der Kaffeebar, konnte mich dort verwirklichen, habe dann nach 4 Jahren festgestellt, ich stoße mit dem Kopf an die Decke, konnte mich dann nicht mehr weiterentwickeln und bin dann in eine Rösterei gewechselt am Chiemsee. Ins Rösten, Vertrieb, neue Ideen sammeln, neue Rezepte entwickeln, Kaffeekurse geben, Schulungen machen. Zwischenzeitlich haben wir mit Hannes zusammen einen Barista Master gemacht in Österreich. Und dann habe ich da angefangen. Dummerweise kam 14 Tage danach Corona und die Welt hat sich verändert. Und dann war ich in der Kaffeerösterei, bin dann sehr schnell in Kurzarbeit gewechselt, weil Außendienst, erster Lockdown, kein Außendienst, überhaupt nicht dran zu denken. Und habe dann aber in der Firma gearbeitet, habe viel geröstet, mit dem Röster zusammen, der dort angestellt war. Ziemlich coole Socke, der schon in echt coole Röstereien gearbeitet hat. Der hat mir unheimlich viel vermittelt und genau. Und dann hat der Arbeitgeber gesagt, kurz vor Ablauf der Probezeit, Er steigt jetzt um vom Direktvertrieb auf Online-Marketing. Er braucht mich nicht. Dann bin ich heimgefahren, habe einen Hannes angerufen und habe gesagt, Hannes, wie gefällt es dir denn aktuell in deiner Arbeit? Und er sagt, ich mag da raus. Und dann sage ich, das ist gut, weil mir wurde gerade gekündigt. Dann hat er gesagt, okay, dann machen wir jetzt unseren eigenen Shit. Dann haben wir uns hingeguckt, einen Businessplan geschrieben, ein Konzept, Bilanzierung, haben geschaut, was brauchen wir für das, was wir machen wollen, haben eine Location gefunden, also auch nicht gesucht, sondern das ist uns wieder so quasi gefunden worden. War recht spannend. Sind der Eingelaufen beim Tobi, ich kenne Tobi auch noch aus meiner Jugendzeit. Und der dann gesagt hat, du, ich baue gerade das Konzept komplett um. Die Töpferei wird aufgegeben. Wir machen jetzt einen Grill- und Genussladenrei. Das ist jetzt, sind jetzt die Locations, wo wir jetzt im Pang sind. Mhm. Mhm. Der alte Pferdestall umgebaut worden ist ein riesengeiles Gewerk, oder super, super Aura.
Das heißt aber, ihr habt quasi mitten in der Pandemie gegründet.
Ja, war dann schon wieder mal, wo jeder gesagt hat, ihr seid so blöd. Wir kommen nur. Und mir so, ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn du was machen willst, dann gibt es noch eins. Mach's oder lass.
Was waren denn so die größten Lernerfahrungen bisher, so, die ihr so gemacht habt? Ich meine, jetzt gibt es eigentlich seit 2021.
Ja, seit 2020.
Seit 2020
schon. Im November gegründet, okay, im Dezember haben wir die ersten Bohnenbrand gemacht. Die ersten Erfahrungswerte, ja, es gibt schon ein paar so Kleinigkeiten, die würden wir bei einer Neugründung jetzt anders machen. Aber wir sehen eigentlich das Ganze sehr positiv. Durch Corona hat sich ja alles in der Welt entschleunigt. Also in der Wirtschaft ist ja alles entschleunigt worden. Wir hatten die Möglichkeit, unsere Fehler am Anfang zu machen. Also was Arbeitsabläufe angeht, was Rösten angeht, was Rezeptentwickeln angeht, Branding, Namensfindung, das ganze Zeug, Vertriebsstrukturen aufbauen. Und Fehler, die man am Anfang macht, sind immer günstiger. Je später du die Fehler machst im Berufsleben, desto teurer werden sie. Das war eigentlich, ja, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die würden wir verändern, würden wir uns jetzt neu gründen. Aber ich glaube, die Erfahrung macht ja jeder. Also das ist für jeden individuell. Ob du jetzt hier ein Studio betreibst oder in deinem Beruf, würdest du bei komplett null neu anfangen, würdest du die Dinge anders machen.
Immer so. Eben. Also immer hinterher gescheiter als vorne. Genau.
Aber für uns gibt es nur Chancen. Also es gibt Hindernisse. Die Hindernisse kann man aus dem Weg räumen oder man kann sie mitnehmen und dran wachsen.
Du hast ja vorher gesagt, dass du gern so immer gern der Beste bist. Und wie passt denn das jetzt zusammen, diese Neugründung und dieses wieder sich selbst herausfordern mit dieser Erfahrung von, mir ist ja selber schon einmal in meinem beruflichen Kontext nicht so gut gegangen. Also das vorher mal gesagt, so in so einem Nebensatz, ja, ich habe das jetzt besser im Griff so. Was ist die Philosophie, die ihr so für euer Unternehmen habt, damit sowas nicht passieren kann?
Das Wichtigste ist, dass wir uns treu sind in dem, was wir tun. Ja, natürlich ist die Erkenntnis aus den vorangegangenen Geschichten da, du musst ein gewisses Grundrauschen erzeugen mit einem Brot- und Butter-Kaffee jetzt. So, wir haben 2-3 Sorten, die schmecken halt sehr vielen Leuten, sind sehr gut, kommen sehr gut an. Das sind jetzt unsere Brot- und Butter-Kaffees. Aber auch bei denen ist der Anspruch an den Roheinkauf, an die Verarbeitung enorm hoch.
Was heißt das? Was sind so Kriterien?
Die Kriterien ist Qualität im Roheinkauf, Nachhaltigkeit. Also wir legen keinen Wert auf Siegel. Wir brauchen jetzt keinen Bio-Kaffee, weil Bio-Kaffee ist per se nicht besser wie anderer Kaffee. Bio-Kaffee hat einfach nur ein Siegel. Fast 90% aller Kaffeebauern weltweit bauen Kaffee organisch, also biologisch an. Das liegt aber daran, weil sie entweder in schwersten Hanglagen ihre Pflanzungen nicht spritzen können oder weil Spritzmittel zu teuer sind oder weil Zertifikate zu teuer sind, aber sie so trotzdem einfach organisch anbauen. Also spritzen deren im Regelfall die großen Plantagen. Und da kaufen wir keinen Kaffee. Mhm. Nachhaltigkeit ist für uns insofern wichtig, dass wir wissen, von welcher Finca kommt der Kaffee? Ich muss jetzt nicht Greenwashing betreiben und als Hipster, Barista oder Röster irgendwie die Schuhgröße von dem Pflücker aus Guatemala kennen oder mit dem seine Kinder schon irgendwo auf dem Feld gestanden sind, das finde ich total übertrieben. Weil in dem Moment, wo ich viermal im Jahr irgendwo nach Südamerika fliege und beim Pflücken mit dabei bin, nur damit ich so Storytelling meine Kunden weitergeben kann, ist mein Kaffee nicht mehr nachhaltig.
Richtig.
Genau. Deswegen schauen wir, dass wir Direct Trade machen. Das heißt, wir kaufen keinen Kaffee an der Börse. Wir kaufen ihn nicht nach Preisschwankungen ein, sondern wir rufen unseren Broker in Hamburg an oder im Elsass oder in Bremen und sagen, du hör zu, wir brauchen einen Kaffee in der Qualität mit diesem Geschmacksprofil. Dann sagt er, ich habe da El Salvador, super geile Geschichte, Familienfinca, bla bla bla. Und dann schauen wir uns das im Internet an, schauen uns die Finca an, schauen uns das sogenannte Cupping Sheet an, also wie schmeckt der Kaffee in der Tasse. Entspricht es unseren Vorstellungen von Kaffee, wie wir ihn in der Tasse haben wollen? Und dann bestellen wir den. Wir fragen aber nicht nach dem Preis. Also wenn der Kaffee jetzt statt 2,50 5 Euro kostet, dann kaufen wir für 5 Euro, weil wir ihn haben wollen. Den Preis zahlt nicht mehr, den Preis zahlt der Kunde. Muss man dementsprechend auch nach dem Kunden verkaufen, aber wir haben jetzt seit knapp 12 Monaten unser Business laufen und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne zu lügen, wir hatten noch keinen einzigen Kunden im Laden bei uns in der Rösterei, der gesagt hat, den kaufe ich nicht, weil er mir jetzt da ist. Keinen einzigen.
Ja, es ist ja sowieso, finde ich, also Qualität setzt sie ja durch. Wahrscheinlich nicht bei jedem, weil er tatsächlich mal ja Prioritäten setzen muss in seinem Leben. Dem anderen ist halt wichtig, dass er für Kaffee viel Geld und gute Qualität ausgibt. Dem anderen sind halt andere Dinge wichtig. So, aber ich glaube wirklich, wenn man sich selber treu bleibt, dass das auch funktioniert. Und wenn die Qualität dann eben auch letzten Endes stimmt, ja, wenn ich mich nicht über den Tisch gezogen fühle, das ist, glaube ich, also der Punkt. Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass du mal gesagt hast, wenn man wirklich alle fair zäunt hat auf dem Weg, bis so ein Tass Kaffee bei uns ist oder so ein Cappuccino
bei uns. Ja, der Rösterkollege von uns hat das ausgerechnet. Ja.
Magst du es mal kurz erzählen, weil das fand ich total
spannend. Der Rösterkollege von uns hat vor ein paar Jahren da war der Kaffeepreis, der explodiert gerade. Also im letzten Jahr hat sich der Kaffeepreis um 71% gesteigert. Aufgrund von Corona, Wetterlagen, Klimaverschiebungen, Containerprobleme auf dem Weltmarkt etc. 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 Das ist sehr komplex. Hat sich der Kaffeepreis im Einkauf um 71% erhöht. Und der Rösterkollege hat das vor ein paar Jahren gemacht, da war der Kaffeepreis relativ stabil. Dann hat er mal ausgerechnet, wenn man jeden in dieser Kaffeekette vom Finca-Besitzer über die Pflücker, Spediteure, die in der Mühle arbeiten, die den Kaffee verarbeiten, trocknen, verpacken, in Hamburg einladen, ausladen, hierher fahren, den LKW-Fahrer und den Röster hier mit dem deutschen Mindestlohn. Und man muss dazu sagen, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal bei 10 Euro. Bezahlen würden, würde in München eine Tasse Cappuccino 14,80 Euro kosten. Dann haben wir aber den Bauern fair bezahlt, der die Milch produziert. Dann haben wir für einen Liter Milch 2,80 Euro gezahlt. Dann kostet eine Tasse Cappuccino 14,80 Euro. Das ist aber schon ein paar Jahre her.
Und das ist ja spannend, gell? Weil das heißt ja quasi, man braucht sich auch nichts vormachen, oder?
Nein, der Kaffeepreis, das Kilo Spezialitätenkaffee für 30 Euro ist immer noch eigentlich viel zu günstig. Und nur deswegen so günstig, weil es ja noch so Neokolonialismus ist.
Welche Bedeutung hat ein Kaffee für dich ganz persönlich?
Kaffee ist für mich ein absolutes, ist zwar als Lebensmittel besteuert, aber absolutes Genuss- und Luxusgut. Also Kaffee ist für mich aufgrund seiner Komplexität, also ein Kaffee hat zwischen 800 und 1000 verschiedene Aromen nach dem Rösten drin, die man rauskitzeln kann durchs Rösten, durch den Anbau, durchs Lagern, durchs Verarbeiten, durchs Brühen, durchs Zubereiten. Das ist für mich wieder wie beim Schmieden so eine erdige Angelegenheit. Also das ist so, das ist, eine Rösterkollegin aus Wien hat diesen Satz geprägt, respect the bean. Also wenn bei mir beim Einfüllen in die Röstmaschine eine Bohne daneben fällt, dann nehme ich es, hebe es hoch und nehme es beim nächsten Batch, schmeiße es mit rein. Die werden nicht zusammengekehrt und weggeschmissen. Es arbeiten so viele Leute dran an einer Tasse Kaffee. Arbeiten 15 Personen effektiv mit zwei Händen, bis der Kaffee in deiner Tasse landet. Vom Pflücker. Und die pflücken für Bedingungen, das ist teilweise unterirdisch. Also die Leute denken sich dann immer, ja, ich zahle da nicht 30 Euro für ein Kilo Kaffee, weil da gibt es im Supermarkt dann für 12 bis 16 Euro. Man muss ja aber gleichzeitig bewusst sein, dass der Pflücker einen Apfel und ein Ei verdient. Ich erkläre das die Leute gern, die von da sind, die Höhenlage ist, die wollen dann einen Hochlandkaffee haben, der soll toll sein. Das ist, wenn der Pflücker an der Dorgelalm, an der Horis, sein Rückenschütte nimmt, auf die Horishütten aufgeht, dort oben Kaffee pflückt, das Ding voll macht mit 30 Kilo Kaffeekirschen, die 30 Kilo wieder runter zur Dorgelalm ausschütt. Aus 30 Kilo Kaffee mache ich 3 Kilo Bohnen. Nur so zur Information. Und dann wieder rauf geht zur Rieshütten und da wieder weiter pflückt. Und das macht er von 7 in der Früh bis um 6 Uhr auf Nacht. Während der Erntesaison. 20 Tage. Und davon ernährt er seine Familie. Der kriegt fürs Kilo, einen fertigen Kaffee, kriegt er 75 US-Cent. Sag mir einen in dem Guy, der für das Geld das den ganzen Tag macht. Für das Geld steckt keiner auf. Keiner. Und wir jammern alle, weil wir, ja, ich kann ja nicht so viel Geld für einen Kaffee ausgeben. Dein Kaffee hat weniger. Genieß ihn dafür mehr. Das ist dieses Unbewusste, dieses Unbedarfte, an Automatenhicke draufdrücken und dann ist der Kaffee raus. Und der Wert von dem Kaffee, der da in dieser Vollautomatentasse in deiner Kantine ist, ist ein 50er. 40 Cent. Das ist der Wert von dem Kaffee. Und das ist aber die Energie, die in dieser Tasse drin steckt, 40 Cent mehr. Nicht. Mhm. Der Röster hat das nicht mit Leib und Seele gemacht. Der Pflücker nicht, weil er muss das machen, weil wenn er keinen Kaffee pflückt, dann baut er Kakao. Oder er verkauft seine Kinder. Oder er schickt es über die Grenze nach in die USA. Weißt du, was ich meine? Das sind so Sachen. Dazu brauche ich aber kein Siegel. Dazu brauche ich kein Fairtrade, das also so ein Werbegag ist. Dazu brauche ich auch kein Organic Coffee from Peru, sondern einfach nur den Kaffeebauern. Hast du ein gutes Produkt? Ja, dann gib's mir. Was kostet es? 7,80 Euro. Okay, danke.
Was macht denn für die persönlich einen guten Kaffee aus? Ich meine, jetzt machst du den ja selber, gell? Also das ist jetzt eine tricky Frage, gell?
Weil das ist ja eine Frage, die wird mir ja nicht nur einmal am Tag gestellt.
Ja, weiß ich schon, aber das ist...
Guter Kaffee. Guter Kaffee definiert sich für mich nicht über die Zubereitung, nicht über das Getränk an sich. Also ich sage jetzt nicht, das ist der Espresso, den ich in Milano trinke, oder Cappuccino am Meer oder ein Filterkaffee in einer bestimmten Zubereitungsform, sondern er muss ehrlich sein. Er muss ein ehrlicher Kaffee sein. Da geht es nicht um die Geschmacksvariationen, weil jeder Kaffee aus jedem Land, aus jeder Zubereitungsform oder Anbautechnik schmeckt anders. Er muss grundehrlich sei. Und das beginnt schon damit, wie das, was ich in der Schmiede gelernt habe von meinem Chef, der mir gesagt hat, ich bin zu arm und billig zu Kaffee. Ehrlicher Kaffee ist nicht der 10 Euro das Kilo kostet oder 12 Euro. Der ist nicht ehrlich. Das ist Industriekaffee, wird auf dem Rücken von Menschen produziert, um ein paar wenige sehr reich zu machen. Oder um ein Produkt an den Start zu bringen, dass es für die Masse zugänglich ist. Kein Mensch kann man auf die Idee, industriell hergestellten Champagner für 2,80 Euro in den Supermarkt stellen. Das ist nämlich kein Champagner mehr. Das ist Scheißdreck. Darf ich das jetzt sagen? Ja,
auf alle Fälle darf man das hier sagen. Wir sind ja nicht zensiert.
Das beginnt aber in all diesen Dingen so. Wo steht es im Grundgesetz, das Recht dazu, jeden Tag Fleisch und Wurst zu fressen? Wo steht das Recht dazu, jeden Tag Kaffee zu trinken? Nirgends. Wenn wir das Bewusstsein ändern, dann reichen 2 gute Espresso am Tag. Oder 2 Tassen wirklich guter Filterkaffee. Und dann käme ich mit dem Kilo einen Monat weit. Wenn das Ding aber inflationär jeden Tag aus meinem Feuerautomaten rauseiert oder aus einer Alu-Kapsel, das sind nämlich die, die Alu-Kapsel-Kaffee kaufen und dann in der Boutique und da kostet das Kilo umgerechnet 85 Euro.
Das ist Wahnsinn, gell?
Ja, dafür kriege ich aber 3 Kilo Müll. Grand Cru-Kaffee.
Ja, aber du nachhaltig hast produziert. Müll, du hast einen Haufen das Müll kommt dazu. Aber das ist tatsächlich genau. Auch nochmal so.
Und dass da dann teilweise Blends drin sind mit 40 verschiedenen Kaffeesorten, damit er überall gleich schmeckt, das ist keinem bewusst. Das sind so diese Dinge, wir ringen uns alle drüber auf, über die Tierhaltung. Gehen wir in den Supermarkt und kaufen billiges Fleisch. Ich kaufe mir einmal im Monat ein Fleisch. Das Kaffee in einer Warmschlachtung hier in Rosenheim. Jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage, das ist nicht bei der Kletterhalle. Da kostet der Schweinsbraten 35 Euro. Da kostet der Tafelspitz fast 50er. Den essen wir daheim aber mit einem ganz anderen Bewusstsein. Den bereiten wir schon ganz anders zu. Wenn das ich den in Braun in die Röhre reinschmeiße, im Backofen, dann stinkt nicht meine Wohnung 3 Tage nach Saumast. Und dann kann ich auch nachhaltig Fleisch konsumieren oder tierische Produkte, dann hat kein Mensch ein Problem damit, weil dann verkacke ich nicht unseren Planeten, dann muss ich ja nicht Veganer werden. Dann muss ich die Welt retten, indem ich alles bewusst mache.
Das ist eher ein guter Ansatzpunkt, finde ich. Und es ist halt leider Gottes so, dass so viel im Vorbeigehen passiert. Gell? Also dass halt irgendwie genau. Unsere Gesellschaft auch so viel im Vorbeigehen macht, weil man so sehr mit allem Möglichen beschäftigt ist, mit schneller, höher, weiter, mit irgendwie die eigenen Themen und Probleme, die einen beschäftigen, dass diese Zeit, und vielleicht kann das aber sein, was man teilt, die Leute auch mitgeben können, so, auch wenn man einen Kaffee trinkt, den bewusst zu trinken. Ich fand das, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, nimm den mal im Mund und schau mal, welche Farben dir kommen. Das mache ich jetzt dann. Also das ist ein total guter Tipp, einfach auch nochmal zu sagen, okay, da nehmen wir die Zeit, um mal wirklich auch zum Schmecken und zum Spüren so und mal dort zu sein, in dem Moment, der da gerade ist. Was denkst
die
du?
Die Leute reden ja alle gerade vom Bewusstsein. Zerlegt das Wort. Wir haben im Deutschen so verschiedene Wörter, die zusammengesetzt sind. Wir sind ja die Weltmeister im Wörter zusammensetzen. Bewusstsein. Nimm einen Unterstrich dazu. Fertig. Und schon ist die Frage beantwortet mit definieren guten Kaffee. Eine Tasse aufbrühen, rausrühren, malen, aufbrühen, hinhocken, drüber trinken, bewusst sein. Das ist der Kaffee mein Bewusstsein. Fertig. Es ist überhaupt nicht schwer. Das ganze Leben ist nicht schwer.
Voll gut.
Wir machen es uns nur so schwer.
Sebastian, wir sind schon am Ende.
Ja. Ich könnte nur stundenlang.
Ja, das ist Wahnsinn. Gell? Also wir machen das also nur stundenlang. Ja. Danke für das Gespräch.
Ja, gerne.
Also ich wünsche dir ganz persönlich alles Gute, Hannes natürlich auch, euch mit eurer Firma 93 Grad und Pang. Das ist unser Tipp für guten Kaffee und für hervorragenden Kaffee, nicht nur guten. Und ja, alles Gute. Kommt gut durch diese Zeit. Und wir sehen uns, da bin ich mir sicher.
Es war mein Volksfest.
Präsentiert von Ihren Prechtl-Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.